SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich persönlich gehöre zu diesem seltsamen Völkchen, das seit ein paar Jahren unglaublich gerne Serien schaut. Also Folge für Folge, Staffel für Staffel auf der Couch und immer weiter. In SWR 2 Tandem sprechen wir heute mit einem Mann, der diese neue gesellschaftliche Sucht befriedigt. Er dreht gerade eine Serie für Netflix in Deutschland und zwar den zweiten Teil der Serie Biohackers. Hallo und herzlich willkommen, Christian Ditter.
Hallo, freut mich da zu sein.
Herr Ditter, freut Sie da zu sein? Das ist gar nicht so selbstverständlich. Sie leben nämlich eigentlich in den USA, in LA, Los Angeles. Jetzt sind Sie gerade in München. Wie ist es denn in diesen Zeiten, in diesen Tagen wieder in Deutschland zu sein?
Oh, also wir leben so ein bisschen zwischen den Welten und fühlen uns nach wie vor heimisch eigentlich hier in Deutschland und speziell in München auch. Und wir sind jetzt seit Juni, glaube ich, hier. Und als wir da gekommen sind, da war das schon eine andere Welt, weil in L.A. hatten wir ja noch einen viel härteren Lockdown, als das hier war, Covid-bedingt. Und da durfte man wirklich nur zum Einkaufen gehen. Und selbst wenn man auf der Straße, auf dem Bürgersteig unterwegs war, sobald man die Haustür verlassen hat, musste man Maske aufziehen. Und es war alles sehr, sehr streng. Also man durfte auch gar nicht mit mehr als zwei Leuten überhaupt auf der Straße laufen. Man durfte nur alleine ins Geschäft. Also man durfte noch nicht mal, wenn man ein Kind hatte, das Kind mit ins Geschäft nehmen. Also es war total krass. Und als wir dann hier in München im Taxi saßen, vom Flughafen in die Innenstadt und die ganzen Leute in den Straßen Cafés gesehen haben, das war dann schon wie so eine Zeitreise in die Vergangenheit, als die Welt noch heil war sozusagen. Ja, also wir haben das halt sehr, sehr positiv erlebt, jetzt den Sommer hier zu verbringen, ja.
Ja, also gar nicht so ungetrübt, die letzten Erinnerungen an Los Angeles. Gibt es denn trotzdem was Sie vermissen aus den USA, aus Kalifornien?
Na, jetzt so in den letzten Tagen vermisse ich zunehmend das Wetter in Kalifornien. Nein, wir leben da jetzt seit 5 Jahren. Wir haben da natürlich Freunde, unsere Kinder haben da Freunde. Wir sind da wirklich eine nette Truppe und das sind eher so private Sachen, die man vermisst. Ja. Also man vermisst ja generell, finde ich, nicht unbedingt die Gebäude einer Stadt, sondern die Menschen, die man mit dem Ort verbindet. Und da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir auch in München, meine Frau und ich haben beide in München studiert, wir haben hier auch sehr gute Freundschaften, aber in L.A. eben inzwischen auch. Und wir freuen uns natürlich auch darauf, die wiederzusehen, ja.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Christian Ditter. Er ist Filmregisseur und Drehbuchautor aus Deutschland. Inzwischen lebt er in den USA. Zu unserem Glück ist er aber heute in München und sitzt dort mit einer Internetverbindung im eigenen Büro. Ist das so, Herr Ditter? Wo sind Sie?
Das ist richtig, ja. Ich bin hier in München an meinem Laptop ganz normal. Das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, bin ich noch ins Studio gefahren.
Genau. Das letzte Mal war vor 3 Jahren. Da haben Sie einen Film für die in den USA gemacht, eine romantische Komödie. Jetzt haben Sie gedreht und deswegen sind Sie auch hier. Sie haben für Netflix eine Serie gemacht, nämlich Biohackers. Und im Moment sind Sie gerade in Deutschland, um die zweite Staffel von Biohackers zu drehen. Biohackers, viele von unseren Hörerinnen und Hörern, mich eingeschlossen am Anfang, werden das vielleicht gar nicht mal so verstehen, wenn es so schnell dahingesagt ist im Radio. Was heißt denn eigentlich Biohackers, Biohacker?
Also prinzipiell ist es so, dass es heutzutage Leute gibt, die dasselbe machen, was Hacker, also Computerhacker, vor 20 Jahren mit ihren Computern in ihren Garagen gemacht haben, machen dasselbe mit synthetischer Biologie heute auch in ihren Garagen oder in ihren Küchen. Das heißt, es ist quasi dasselbe, was man unter Hacking versteht, allerdings auf Lebensformen bezogen. Also die einfachsten Sachen sind, dass man sich irgendwelche zum Beispiel Chips in die Hände implantiert, dass man so statt mit dem Telefon auf den Kartenleser zu bezahlen, einfach nur die Hand auf den Kartenleser zählt. Das sollte man besser nicht zu Hause probieren, aber es gibt viele, die das machen. Und das wird aber immer komplizierter bis hin zu Leuten, die wirklich in die DNA, in menschliche Lebensformen oder nicht nur menschliche, sondern generell Lebensformen eingreifen. Man kann prinzipiell mit CRISPR, das ist so ein genetisches Editing-Tool, was aber auch Biohackern zur Verfügung steht, entweder existierende Lebensformen abändern oder komplett neue erschaffen. Das ist dann keine Frage des Zugangs zu der Technik, weil das ist inzwischen alles sehr einfach herzubekommen. Man kann das auf Amazon bestellen oder vielleicht die etwas komplizierteren Sachen nicht auf Amazon, aber woanders im Internet, sondern nur noch eine Frage des Know-hows. Ja. Und es ist quasi eine Liberalisierung von Biotechnologie, wie die Hacker eben damals Computertechnologie liberalisiert haben.
Also wahnsinnig wichtiges Thema, spannendes Thema, auch unheimliches Thema, ne, sich vorzustellen, dass man im Internet etwas bestellen kann, womit man dann in der eigenen Garage ans Genom kann von Tieren oder gar Menschen. Versuchen wir es mal auf Ihre Serie hinzukriegen. Also vielleicht können Sie mal ganz kurz, ist natürlich nicht ganz leicht, aber zusammenfassen, worum es eigentlich in Ihrer Serie geht und wie dieses Thema da sich widerspiegelt. Also quasi der berühmte Elevator-Pitch jetzt mal für uns.
Ja, oh Gott. Also in unserer Serie, wenn man es runterbricht, geht es einfach um eine Studentin, die anfängt in Freiburg zu studieren und man merkt aber schnell, dass sie noch eine geheime Mission verfolgt, nämlich ihre Professorin zu Fall zu bringen. Und auf diesem Weg bekommt sie Hilfe und auch Widerstand von der Biohacking-Szene, in der die Professorin sich auch bewegt, wenn sie nicht gerade in der Uni am Hörsaal ist. Und zunehmend gerät ihr die Situation so ein bisschen außer Kontrolle, also unserer Studentin, und sie findet sich in einer Situation wieder, die größer ist als sie selbst und wo sie über sich hinauswachsen muss, um die zu bewältigen, ja.
Herr Ditter, dieses Thema Genmanipulation, also Genmanipulation bei Tieren, bei Pflanzen und auch bei Menschen, bei mir persönlich löst das so eine Mischung aus Faszination auf der einen Seite und Grauen auf der anderen Seite. Wie ist das denn bei Ihnen? Was überwiegt? Grauen oder Faszination?
Es hält sich ziemlich genau die Waage bei mir. Also ich bin auf das Thema gekommen aus einer Faszination heraus. Ich habe mit Freunden gesprochen aus Abi-Zeiten, die inzwischen Wissenschaftler sind, in Oxford, und habe sie gefragt, okay, was lässt euch nachts nicht schlafen? Ja? Also was ist die spannende Zukunftsfrage für uns als Menschen? So. Und da war dann nicht künstliche Intelligenz oder sowas, was man so schon ein paar Mal gehört hat, also ich zumindest, das Thema, sondern eben synthetische Biologie, und davon hatte ich überhaupt keine Ahnung zu dem Zeitpunkt. Das war so vor 2-3 Jahren vielleicht. Und habe dann angefangen, darüber ein bisschen nachzulesen und immer mehr darüber zu hören, und die Möglichkeiten sind schon phänomenal. Also mit synthetischer Biologie kann man ja prinzipiell existierende Lebensformen abändern oder neue erschaffen, und zwar in jeweiliger Größe. Also natürlich kann man jetzt, das Horrorszenario wäre, dass man ein Tier im Labor erfindet, was es noch nicht gibt, wäre theoretisch auch möglich. Die naheliegenden Dinge sind jetzt zum Beispiel ja, dass man sowas wie das Coronavirus, einen Impfstoff für entwickelt oder Treatments, also Medikamente für entwickelt, mit Hilfe synthetischer Biologie, die das effektiv bekämpfen durch diese Technologien, die es vor 10 Jahren teilweise noch gar nicht gab. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass vor allen Dingen eine große Chance darin liegt, was das Gesundheitswesen betrifft, was aber auch irgendwie die Umwelt betrifft. Schlaue Menschen, die gute Intentionen haben, können da sehr viel Gutes mit tun. Aber man muss auch sagen, dass Menschen, die vielleicht keine so guten Intentionen haben, damit auch sehr viel machen können. Und das ist ja bei jeder Spitzentechnologie die spannende Frage, wer kontrolliert sie, wer kann damit umgehen und was sind die Pläne, die dahinter stecken, um diese Technologie zu benutzen.
Also unglaublich spannende, auch unglaublich komplizierte Technologie. Sie haben gesagt, dass es auch ein Thema ist, bei dem manche Wissenschaftler, vielleicht auch Sie, nicht schlafen können, wenn man an die Folgen denkt. Ich könnte mir vorstellen, dass man als Regisseur manchmal auch nicht schlafen kann, wenn man Angst davor hat, Fehler zu machen. Also bei gerade so einem komplizierten Thema und dann Drehbuch schreiben, Serie draus machen. Wie sicher sind Sie sich denn, dass da alles stimmt, wie Sie das jetzt in dieser Serie umgesetzt haben? Also zum Beispiel gibt es in der Wirklichkeit Mäuse, die im Dunkeln leuchten, weil da Gene verändert worden sind. In Ihrer Serie gibt es eine sehr, sehr coole Szene, wo in einem Freiburger Club Cannabispflanzen leuchten. Haben Sie sich da abgesichert, dass das geht?
Also es ist so, wir haben uns da sehr abgesichert. Ja, ich selber habe Biologie in der 10. abgewählt, ehrlich gesagt. Also von daher habe ich mir da Leute dazu geholt, die sich da deutlich besser auskennen. Und es gibt eine Sache in der Serie, die ist nicht echt. Das sind diese Unterwasserpillen. Alles andere, also die leuchtenden Mäuse, die leuchtenden Pflanzen, die Chips, die man implantieren kann, um Medikamente auszuschütten, die Night Vision, Augentropfen und allerlei andere Sachen. Auch das, was mit dem Hauptplot zu tun hat, mit diesen genetischen Veränderungen, da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Das sind alles Sachen, die entweder seit Jahren schon gemacht werden oder nächstes oder übernächstes Jahr erstmalig gemacht werden, woran gerade geforscht wird. Und es gibt so eine Wissenschaftszeitung, Science Magazine, das ist so die weltweit anerkannteste Wissenschaftszeitung, und die hat einen Artikel über Biohackers geschrieben und wie gut alles recherchiert sei, und seitdem kann ich sehr gut schlafen, also von daher, weil die wissenschaftlichen Berater, die hätten mir auch sonst was erzählen können, weil ich selber, wie gesagt, habe da nur begrenzt noch Schulwissen. Nee, das ist alles tatsächlich sehr lebensnah. Das ist auch teilweise, glaube ich, überraschend, auch für die Zuschauer, auch genauso wie das für mich auch während des Schreibens überraschend war, dass ich tatsächlich ständig über Sachen gestolpert bin, wo ich gedacht habe, nein, es hört sich nach Science Fiction an, und es ist aber Science Faction. Also es gibt es wirklich inzwischen.
Ja. Schönes Wort, Science Faction. Ich bin erstmal persönlich enttäuscht, weil ich die Pillen, mit denen man länger unter Wasser bleiben kann, sehr cool fand. Die gibt es also noch nicht. Sie haben gerade gesagt, Publikum, die sich das anschauen. Wer ist denn eigentlich Ihr Zielpublikum dabei? Ist ja auch ganz wichtig, wenn man so eine Serie macht, dass man ein konkretes Bild hat von den Menschen, für die man diese Netflix-Serie macht.
Ja, ist eine spannende Frage. Anders als bei einem Kinofilm zum Beispiel, wir wissen nicht, wer sich die Serie auf Netflix anschaut, weil wenn man sich bei Netflix anmeldet, muss man ja weder sein Geschlecht noch sein Alter noch sonst irgendwas angeben. Also Wir haben überhaupt keine Informationen darüber, welche Altersgruppe sich das anschaut oder mehr Frauen oder mehr Männer. Das wissen wir alles nicht. Wir wissen nur, dass es sehr viele sind, was ja schon mal super ist und was natürlich große Freude bereitet. Und wenn man da jetzt eine Serie macht oder generell mache ich das eigentlich bei allen meinen Projekten, ich versuche mich da nicht bei irgendeinem Publikum anzubiedern, sondern ich mache eigentlich immer das, was ich halt gerne schauen würde und was ich spannend finde und was ich cool finde und was auch neu für mich ist. So. Und das ist da mein Leitfaden und deswegen bin erstmal das Hauptzielpublikum ich und glücklicherweise teilen noch einige andere Menschen da draußen meinen persönlichen Geschmack sozusagen.
SWR 2 Tandem, heute mit dem Filmregisseur Christian Ditter. Er dreht zurzeit die zweite Staffel der Netflix-Serie Biohackers, die in Freiburg spielt, also im Sendegebiet. Warum denn gerade in Freiburg, Herr Ditter?
Hui, das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil tatsächlich Biologie, synthetische Biologie, einer der Leuchtturmsforschungsort Freiburg ist. Und zum anderen habe ich, als ich überlegt habe, wo die Serie spielen kann, habe ich ein Bild gesehen von der Freiburger Bibliothek, von der Unibibliothek. Es ist ja so ein wahnsinnig moderner Glasbau inmitten der Altstadt. Und ich fand diesen Kontrast, den dieses Bild gibt, dass man dieses übermoderne Gebäude hat, aber eingebettet von Altbauten und eingebettet vom Schwarzwald und all der Mythologie, die mit dem Schwarzwald mitkommt. Das fand ich einen irrsinnig spannenden Kontrast, der irgendwie für Deutschland steht, also dass so Spitzenforschung, aber eingebettet in Tradition stattfindet. Das fand ich auch stellvertretend für die Serie, ja, dass man sagt, okay, man hat hier junge Studenten, die quasi die Grenzen des Möglichen weiter nach vorne verschieben wollen, aber sie sind trotzdem eingebettet in ein jahrhundertealtes Studienumfeld, in dem sie das versuchen müssen zu machen. Und das hat alles für mich dieses Bild symbolisiert von dieser Bibliothek inmitten der Altbauten. Und da habe ich gedacht, na okay, das ist doch jetzt ein guter Grund, ja, das da spielen zu lassen.
Ist auch eine schöne Vorstellung, Sie da zu sehen, wie Sie auf so ein Bild gucken, ein Foto und dann da hingehen an diesen Ort. Der Ort ist die Wirklichkeit, also das Freiburg, das es echt gibt. Im Film ist natürlich auch vieles einfach Illusion, Studio. Es gibt ja heute auch die Möglichkeit, über Instagram so ein bisschen zu gucken, was Sie machen. Da veröffentlichen Sie Fotos, Bilder vom Dreh. Und eines dieser Fotos hat mich persönlich, als ich mir das angeguckt habe, sehr erstaunt. Da hat man diesen Zug gesehen. Also die Helden fahren irgendwann in einem Zug. Das ist eine sehr wichtige Szene. Und man sieht dann ein Bild von diesem Zugabteil, das einfach nur Kulisse ist, gebaut, von oben offen. Und auf beiden Seiten sind so gebogene Leinwände, auf denen dann die vorbeifahrende Landschaft projiziert wird. Also fand ich total spannend, das mal so zu sehen. Bei einer Serie wie dieser Netflix-Serie, wie viel ist denn da eigentlich Illusion? Also wie viel ist dann gar nicht Freiburg?
Ui, das jetzt in Prozent festzumachen, ist ein bisschen schwierig. Wir haben, ich möchte mich gar nicht festlegen, wir haben, glaube ich, 2 Wochen in Freiburg gedreht, die ganzen Außenaufnahmen. Die ganzen Innenaufnahmen zum Beispiel, also die Wohnung von der Mia oder das Kellerlabor von der Professorin und so weiter, das ist alles Studio. Also das ist zum Teil in Bavaria Studios gedreht. In der Münchner Straße heißt das lustigerweise die Münchner Straße in Freiburg sozusagen. Also es ist eine Kulissenstraße, wo man eben auch einzelne Wohnungen dann ausstatten kann. Und natürlich die Sachen wie ein Zug. Ich meine, wir hatten mal kurz mit dem Gedanken gespielt, das in einen echten Zug zu drehen, aber als wir die Deutsche Bahn angerufen haben und gefragt haben, ob wir eine Szene drehen können, wo eine Pandemie bei ihnen im Waggon ausbricht.
PR-mäßig nicht so toll.
Haben sie sofort wieder aufgelegt, ja. Also von daher, natürlich hat das noch andere logistische Vorteile, das im Studio zu machen. Aber also es ist eigentlich jetzt bei so einer Serie alles Illusion natürlich, weil ob das der Schauspieler ist, der weint oder vor Freude juchzt, auch das ist schon Illusion, weil das hat natürlich nichts damit zu tun, ob der Schauspieler an dem Tag tatsächlich gut drauf oder schlecht drauf ist. Es ist alles eine große Lüge.
Ist eine Lüge, aber Illusion ist natürlich auch eine Form von Freiheit, künstlerischer Freiheit, eine gute Geschichte zu erzählen. Wie ist das denn ganz konkret bei Netflix, wenn man darüber mal spricht, also wie da die Arbeitsbedingungen sind? Sie haben Drehbuch geschrieben, auch mit anderen Autoren und haben Regie geführt. Wie viel Freiheit haben Sie denn da, das zu machen, was Sie wollen?
Im Endeffekt ist sowas immer eine Zusammenarbeit und die nimmt ja ihren Ausgang darin, dass Netflix mich anspricht oder ich Netflix oder man findet sich zusammen und will gern was zusammen machen. Das heißt, da besteht schon mal automatisch ein großer Konsens, weil ich das Gefühl hatte, die Geschichte ist gut bei Netflix aufgehoben und das ist da der gute Partner für. Und Netflix umgekehrt auch dachte, okay, der Christian Ditter, so wie er das vorher zu erzählen und so weiter, so wollen wir das gerne mit ihm machen und das dann ja auch entsprechend beauftragt haben, so dass man quasi nicht von 2 ganz unterschiedlichen Enden kommt, sondern wenn man schon startet, hat man eigentlich dieselbe Idee von der ganzen Sache. Und dann ist die Zusammenarbeit in erster Linie partnerschaftlich, weil wie jeder kreative Prozess gibt es natürlich immer sehr, 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 sehr viele Ideen, die in eine Form gebracht werden müssen und wo dann Dialoge stattfinden. Das geht mit Netflix los, der erste Partner bei der ganzen Sache. Dann kam die Produktionsfirma dazu, dann kamen noch andere Drehbuchautoren dazu, die dann die Episode 4, 5 und 6 geschrieben haben, mit denen ich auch so ein Writers Room hatte. Danach kommt ein Kameramann dazu, kommt eine Szenenbildnerin dazu, wo man dann immer gemeinsam als Team bespricht, was sind die besten Möglichkeiten, die Geschichte bestmöglich zu erzählen. Und von daher ist so ein Begriff wie Freiheit, ja, der ist schwer greifbar in dem Zusammenhang, weil man hat eine große Freiheit, aber es ist natürlich auch trotzdem immer ein Gespräch mit vielen Leuten, wo man versucht, das Beste rauszudistillieren, ja.
Freiheit ist ja auch Umgang für einen Regisseur zumindest auch die Art und Weise, wie man mit Schauspielerinnen, mit Schauspielern umgeht. Bei Biohackers ist es so, dass sie, also es gibt renommierte Schauspieler, zum Beispiel Jessica Schwarz, eine der Hauptfiguren, die anderen sind eigentlich eher jung, also im Studentenmilieu. Ist das für sie auch ein Vorteil, weil sie da einfach nicht mit Starallüren zu tun haben?
Das ist mir ehrlich gesagt egal. Also ich hatte inzwischen schon auch genug mit Starallüren zu tun, um damit auch gut umgehen zu können. Also bei anderen, bei Jessica zum Beispiel oder alle unsere Schauspieler haben eigentlich alle gar keine Allüren. Also das war sehr angenehm vom Arbeiten. Aber selbst wenn man Menschen mal hat mit Allüren, dann heißt das ja nicht, dass sie dadurch schlechte Schauspielerinnen oder Schauspieler sind. Also oft haben auch super Schauspieler, trotzdem sind die manchmal schwierig. Aber das ist dann halt Teil ihres Prozesses und am Ende bekommt man ja was dafür. Man bekommt ja eine gute Darstellung dann am Ende. Und wenn nun mal die Schwierigkeiten, die es manchmal gibt, Teil dessen sind, was der Schauspieler braucht, um sich zu reiben, um dahin zu kommen, um da quasi die Leistung abzuliefern, die man dann bekommt, dann denke ich mir, naja, dann gehört das halt zu meinem Beruf dazu, damit umgehen zu müssen. Also da habe ich ein dickes Fell. Das macht mir nicht so viel aus.
Also der Trick ist das dicke Fell bei den Star-Allüren. Einfach aushalten, weil man weiß, es ist für den Film.
Ja, was heißt aushalten? Ich mag ja Schauspieler. Also ich sehe das gar nicht als was Negatives, sondern ich sehe dann halt den Kollegen, also ich begreife Schauspieler als Kollegen im Endeffekt und den Arbeitsprozess, den die haben. Und Schauspielerei ist ja was sehr, sehr Persönliches. Die müssen ja diese ganzen Emotionen aus sich rausholen. Und ich finde, da kann man nicht erwarten, dass sie dann quasi kontrolliert sind, wie jetzt meinetwegen ein Bankangestellter, von dem natürlich erwartet wird, dass er seine Emotionen zu Hause lässt. Wir erwarten ja von Schauspielern, dass sie ihre Emotionen mitbringen. Ja. Und dann kann man sich nicht beschweren, wenn dann eine Person mal, vielleicht auch mal schwierig ist zwischendurch, weil das gehört halt dazu. Also da habe ich kein Problem mit, ja.
Wir sind Helden mit dem Titel Nur ein Wort. Herr Ditter, den Titel haben Sie auch mal in einem Film verwendet. Erinnern Sie sich?
Absolut. Das war ein Französisch für Anfänger. Es war mein allererster Kinofilm.
Sprechen wir mal über Ihren Werdegang, Herr Ditter. Sie haben an der Hochschule für Film und Fernsehen in München studiert. Dann haben Sie sehr erfolgreiche Kurzfilme gemacht. Und dann ein Spielfilm. Ihr Debütfilm 2006 war das Französisch für Anfänger. Im Nachhinein, wenn Sie da zurückdenken, gibt es sowas wie ein Zauber des ersten Filmes? Also war das was ganz Besonderes?
Ja,
also das war. Aber doch ein nüchternes Jahr.
Nein, ach was gar nicht. Ich habe nur gerade überlegt, die Antwort, die mir auf der Zunge lag, war, jeder Film ist was Besonderes. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist jetzt ein bisschen Klischee, wobei es stimmt, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich dann, nachdem ich so lange gezögert hatte, hat es mir noch zu dem Jahr gereicht. Nein, also natürlich, es war in mehrerlei Hinsicht ein besonderer Film. Zum einen, weil überhaupt die Chance zu bekommen, als Filmschulabsolvent einen Kinospielfilm zu machen. Also allein das war schon wahnsinnig besonders. Und das hat natürlich meinen ganzen Werdegang total geprägt, weil das hat mich wirklich auf so ein Gleis gesetzt, von dem es dann auch aus immer bis jetzt sehr gut weiterging. Also von daher habe ich dem irrsinnig viel zu verdanken. Also allein was den Werdegang betrifft, danach hatten Sie ja gefragt. Andersrum ist es so, dass Französisch für Anfänger auch ein persönlicher Film ist. Ich habe als Jugendlicher auch bei Frankreich-Austauschen teilgenommen über 4, 5 Jahre und habe da viele Sachen erlebt, wovon man dann viele in Französisch für Anfänger wiederfindet. Also das sind viele Sachen in dem Film, die mir auch persönlich widerfahren sind als Teenager. So. Von daher wird der auch allein deswegen immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ja, das war insgesamt natürlich eine irrsinnige Erfahrung in jeder Hinsicht. Also es war irrsinnig toll und faszinierend und es war auch irrsinnig herausfordernd und irrsinnig anstrengend und das war quasi das volle Programm, ja. Aber ich erinnere mich gerne zurück daran, ja.
Sie haben gesagt, der Film hat Sie so aufs Gleis gebracht für Ihren Werdegang. Das Gleis, um es mal kurz auch unseren Hörern und Hörern zu beschreiben, danach kamen Serien und Filme, die sicher auch viele kennen werden. Türkisch für Anfänger, da waren Sie als Regisseur beschäftigt, die Fernsehserie. Dann, das war so vom Ton her eine Komödie. Dann gab es Kinder- und Jugendfilme, Vorstadtkrokodile und später Vicky. Dann kam noch ein Film und schwupps waren Sie in Hollywood. Wollten Sie da eigentlich schon immer hin?
Das war nie so das ausgerufene Ziel. Also ich habe nie so gesagt, okay, was mache ich jetzt, um nach Hollywood zu kommen oder sowas. Ist natürlich für Filmemacher immer interessant, weil das nun mal die Filmhauptstadt der Welt einfach ist. Auch wenn sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, willst du mal nach Hollywood, hätte ich sicherlich nicht gesagt nein, aber das war nicht das, worauf ich hingearbeitet habe. Das hat sich dann eher so ergeben, weil ich nach Vicky auf großer Fahrt habe ich gemacht. Das war ein irrsinnig aufwendiger Film, den haben wir in 3D gedreht und war wahnsinnig viel Technik am Set und das war total spannend. Das liegt mir auch, das mochte ich auch gerne, aber danach hatte ich erstmal so ein bisschen die Nase voll von Techniken, habe gesagt, ich würde gerne was ganz anderes machen, was Kleines, was nur mit 2 Schauspielern und einer Handkamera ist. Und da gab es diesen Film Love Rosie, hieß der, den die Constantin entwickelt hatte und der also englischsprachig war, basiert auf einem Roman von der Cecilia Ahern und das war quasi mein erster englischsprachiger Film, ein sehr kleiner Film und das war auch genau das Richtige, was ich zu der Zeit eben machen wollte und was mir großen Spaß gemacht hat und der wiederum wurde dann eben in Amerika so ein bisschen rumgereicht und den haben dann da amerikanische Studios gesehen, unter anderem eben Warner Brothers und New Line und die haben mich dann angerufen für How to be Single.
Okay.
Und da bin ich dann dem Ruf gefolgt sozusagen, aber ich bin jetzt nicht rübergegangen und habe gesagt, darf ich mal und könnte ich nicht und habt ihr nicht, sondern das kam dann eher so ein bisschen zu mir und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, ja. Sondern habe mich gefreut und das natürlich gerne gemacht.
Ja, wie ist denn dieser Anruf? Also ist ja fast schon so ein Klischee, aber man stellt sich auch sehr lustig vor, mit amerikanischem Akzent, quasi Zigarrenrauch im Hintergrund vorgestellt. Waren Sie nervös oder einfach Mann, Wahnsinn?
Ja, das war eine ganz lustige Situation, weil ich war tatsächlich gerade in Los Angeles und habe Tonaufnahmen gemacht für Love Rosie. Das ist ja so oft am Set, hat man irgendwie ein Nebengeräusch, da fliegt ein Flugzeug übers Set, während man die Aufnahme macht oder ein Auto hupt oder was auch immer. Und deswegen muss man immer im Nachhinein, wenn der Film dann fertig geschnitten ist, ein paar Dialogzeilen nochmal aufnehmen mit den Schauspielern. Und unsere Schauspielerin, die Lily Collins, die hat da gerade in Los Angeles gedreht und konnte da nicht weg. Deswegen bin ich dahin, habe ich auch nicht Nein gesagt natürlich und habe mich damit ihren im Tonstudio getroffen und diese Sprachaufnahmen gemacht. Und als ich das gemacht habe, hat mich quasi mein Agent angerufen und gesagt, dass eben New Line angerufen hätte und gefragt hätte, ob ich sie mal treffen wollen würde. Und sie hätten dann ein Projekt, von dem würden sie mir gerne erzählen. Das war dann How to be Single. Und da war ich gerade in der Stadt, aber nur noch, ich sollte am nächsten Tag zurückfliegen. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, alles klar. Klar, ich habe heute Nachmittag Zeit. Ja,
da nimmt man sich schon Zeit, ja.
Ja, logisch. Und dann bin ich da hingefahren und dann haben die mir das erzählt und dann habe ich das dann über Nacht gelesen, das Drehbuch, und am nächsten Vormittag nochmal gesprochen, also quasi am Tag des Rückflugs, und das lief dann gut und das haben die irgendwie, fanden das gut, was ich da zu sagen habe, und sie fanden Love Rosie gut, und dann bin ich quasi raus aus dem Meeting und habe mich um ein Taxi zum Flughafen gekümmert und da kam dann der Anruf und sie haben gesagt, hey, pass auf, lass uns das doch zusammen machen, ja. Da stand ich mit dem Handy auf der Straße und habe versucht, irgendwie ein Uber zu bekommen, also das war im Grunde genommen total unspektakulär, aber sehr surreal, ja, absolut.
Haben Sie in solchen Momenten nochmal Angst vor der eigenen Courage oder sind Sie einfach jemand, der zupackt, wenn das Schicksal da quasi so ein Zipfel Ihnen entgegenreicht?
Nö, also Angst habe ich da in solchen Situationen eigentlich, oder auch am Set oder so, hatte ich bis jetzt noch nie Angst. Also wenn ich Angst habe, dann im privaten Leben um die Gesundheit von den Menschen, denen ich lieb habe oder sowas, aber jetzt sowas, was Dreharbeiten oder sowas betrifft oder Projekte, nö. Also das ist ja eine super Chance. Ich meine, da ist man ja blöd, wenn man dann nicht sagt, ja. Also
das, ist gut gesagt und ich glaube es Ihnen auch total. Aber wenn ich mir das vorstellen würde, auf einmal am Set zu stehen und mit diesen internationalen Stars zu arbeiten und dann auf Englisch die zu korrigieren, wie die gerade ihre Lines sagen sollen, da wird mir schon so ein bisschen schummrig. Bei Ihnen gar nicht. Also völlig souverän dann mit den...
Ja. Naja, ich korrigiere jetzt ja nicht Ihre Aussprache. Da würden die auch eine Meuterei starten wahrscheinlich. Also das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe als Regisseur ist ja auch im Endeffekt einfach eine Umgebung zu schaffen, wo jeder sein Bestes geben kann, also gerade auf Darstellerseite, und wo jeder sich sicher und frei genug fühlt, eben die Emotionen rauszugraben und sich fallen zu lassen. Und meine Aufgabe ist es, das dann halt möglichst gut einzufangen, dass das dann halt auch nach was ausschaut und gleichzeitig aber, dass die Technik nicht so überbordend wird, dass sie den Schauspieler im Spiel behindert. Und das sind ja alles erstmal meine Aufgaben und überhaupt die Drehorte rauszusuchen und die Schauspieler und die Kostüme und was auch immer, immer in Zusammenarbeit natürlich mit den Kostümbildnern und Szenenbildnern und so weiter. Im Endeffekt bin ich ja nur so ein, muss man sich das vorstellen, wie so ein Orchester und ich bin da der Dirigent und kann aber im Endeffekt kein einziges Instrument selber spielen, aber muss halt zuschauen, dass da eine Melodie am Ende bei rauskommt und ob man das auf Englisch oder auf Deutsch macht, ist vergleichsweise egal, ja.
SWR 2 Tandem, heute mit dem Filmregisseur Christian Ditter. Er dreht zurzeit die zweite Staffel der Netflix-Serie Biohackers, die in Freiburg spielt. Herr Ditter, Netflix, klar, ist kommerziell, also es muss auch Geld reingespielt werden. Da entsteht, stelle ich mir vor, auch ein gewisser Druck, dass man erfolgreich sein soll. Wann ist denn eigentlich eine Netflix-Serie erfolgreich? Also man kann ja nicht die Zuschauer im Kino zählen.
Ja, also das ist eine gute Frage, da lässt sich Netflix auch nicht in die Karten schauen, also auch nicht von mir. Von daher muss man sich so ein bisschen drauf verlassen, was die sagen. Und die wissen natürlich, wie viele Leute zuschauen. Die sagen einem dann schon, das ist erfolgreich oder es könnte besser sein. Bei uns haben sie zum Glück gesagt, das ist erfolgreich und wir haben natürlich auch so ein paar Indikatoren. Wir waren ja irgendwie lange auf Platz 1 in Deutschland und waren irgendwie auch in 40 Ländern der Welt in den Top 10. Also da hat man schon so gemerkt, okay, das schauen jetzt nicht nur meine Eltern und meine Schwester, sondern noch ein paar Leute mehr. Also die absoluten Zahlen ist ein großes Mysterium, ja. Aber ja, allein, dass wir eine zweite Staffel jetzt bekommen und auch sehr schnell bekommen haben, ist, glaube ich, schon ein Hinweis darauf, dass es ganz gut lief, ja. Dass die Leute auch mehr sehen wollen, darum geht es ja. Also, dass die Zuschauer Spaß dran haben und dass die mehr sehen wollen, weil sonst müsste man es ja nicht machen.
Ja, waren Sie denn von Anfang an mit dem Gedanken, hatten Sie den Gedanken im Hinterkopf, dass Sie eine zweite Staffel machen wollen oder war die Geschichte schon auserzählt und dann haben Sie quasi, wie das ja auch manchmal bei Serien ist, noch sowas draufgesetzt?
Nee, also das ist so, im Endeffekt ist es ja bei so Geschichten generell, also überlege ich mir, was ist das? Ist das eine Geschichte für einen Film, also eine abgeschlossene Geschichte, oder ist das eine Geschichte, die besser in der Serie erzählt wird? Und da ist für mich einer der Hauptunterschiede, ist, ob das, also was man damit aufspannt. Und Biohackers spannt ja schon eine Welt auf. Also Biohackers, diese ganze Biohacking-Welt ist ja irrsinnig groß. Und die Themen, die wir da jetzt beleuchtet haben in der ersten Staffel, das ist quasi nur ein Bruchteil von dem, was da noch alles schlummert. Und von daher war das schon, als ich auf die Story gekommen bin und mir ganz, ganz, ganz am Anfang überlegt habe, okay, mache ich da einen Film draus oder eine Serie? Habe ich mich bewusst dafür entschieden, dass ich das besser als Serie fände und auch mit dem Gedanken, dass das eben nicht so schnell auserzählt ist. Von daher, man kann nicht von vornherein von der zweiten Staffel ausgehen, weil das wäre auch ein bisschen vermessen, weil, wie gesagt, eine zweite Staffel macht nur Sinn, wenn das Publikum das auch will, so. Also von daher bin ich da sehr dankbar, dass es gut ankommt und jetzt ist es aber so, dass wir natürlich noch genug Stoff haben, ja, für eine zweite oder auch noch mehr Staffeln. Also je nachdem, solange es die Leute spannend finden, machen wir jetzt mal weiter.
Jetzt drehen Sie die zweite Staffel im Moment. Wo sind Sie denn gerade, womit sind Sie gerade beschäftigt?
Ich bin jetzt gerade damit beschäftigt, ich habe nachher eine Szene in einem Restaurant, die wir heute noch drehen, kann ich jetzt noch nichts weiter drüber sagen. Es ist nicht die übliche Restaurantszene, wie man sie kennt, sondern passiert ein bisschen was anderes. Aber wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Drehtage haben wir denn jetzt hinter uns? 25, 26 Drehtage oder so sind wir jetzt, also wir sind mittendrin momentan. Und jetzt fängt auch mein Co-Regisseur, der Tim Trachte, fängt jetzt auch an zu drehen. Also momentan, also bis letzte Woche habe alles komplett ich gedreht. Ab nächste Woche dreht alles er und diese Woche teilen wir uns das so ein bisschen auf. Genau, und dann komme ich auch nochmal wieder und drehe noch eine Woche in Freiburg und so. Also wir wechseln uns da so ein bisschen ab und parallel gehe ich jetzt schon in den Schneideraum und schaue mir schon erste geschnittene Szenen an und gebe da ein bisschen Feedback und wir fangen an, über Musik schon zu sprechen. Das braucht ja auch immer alles ein bisschen Vorlauf, bis dann die Rechte geklärt sind und so weiter. Also es geht jetzt alles so, es ist gerade so der Übergang vom Dreh hin zur Postproduktion.
Sie haben gesagt, dass Sie heute noch eine Restaurantszene drehen. Dann hatte ich erstmal Lust mitzugehen. Man möchte sich das ja gerne mal einfach anschauen, so das Schlüsselloch. Und dann dachte ich, nachdem ich die erste Staffel geguckt habe, dass da bestimmt irgendwas Unheimliches passiert. Virenartig. Darüber dürfen Sie jetzt natürlich nicht sprechen.
Nee, das kommentiere ich jetzt gar nicht.
Genau. Das lassen wir als Cliffhanger, als mal hängen. Wir wollen ja nichts hier spoilern. Aber ich weiß natürlich auch nicht. Freue mich selbst sehr auf die zweite Staffel. Wenn die mal gedreht ist, also irgendwann kommt ja auch der Punkt, wenn das dann im Kasten ist, wissen Sie eigentlich schon immer, was danach kommt? Oder muss man selbst in Hollywood immer auf den nächsten Anruf aus Hollywood warten?
Ich weiß, was danach kommt. Ich weiß noch nicht zwingend, in welcher Reihenfolge das passiert. Also ich habe einen deutschen Kinofilm, ich habe einen amerikanischen Kinofilm und einen amerikanischen Streamingfilm. Das sind alles Projekte, die es gibt. Jetzt momentan ist die Situation noch ein bisschen unvorhersehbarer als sonst, eh schon wegen Covid einfach, weil da gibt es natürlich auch für uns als Filmschaffende starke Beschränkungen, was gemacht werden kann, was nicht, wo man es machen kann und so weiter. Und selbst wenn nicht Covid ist, ist es immer mit Schauspielerverfügbarkeiten, wenn man irgendwie einen Star hat, der hat genau ein Fenster vom was weiß ich, 15. August bis 21. Oktober oder was auch immer, was dann so ein Film auch entweder mal sehr weit auf einmal nach hinten schieben kann, um darauf zu warten oder sehr beschleunigen kann, falls das Fenster jetzt zum Beispiel im Januar wäre. Von daher habe ich schon so die nächsten Projekte, also ich weiß schon, was kommt, aber was jetzt das konkret nächste ist, das wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist, ja.
Vom Lebensmittelpunkt her, sehen Sie sich jetzt eher in den USA oder in Deutschland? Es klang so beides raus, hatte ich das Gefühl. Also ein bisschen lebe ich in den USA, andererseits bin ich doch an verschiedenen Orten.
Ja, also die Kinder gehen in den USA zur Schule jetzt. Das ist so ein bisschen was jetzt so den Schwerpunkt momentan auf Los Angeles legt. Aber so vom Gefühl her leben wir in beiden Welten und fühlen uns auch in beiden Welten sehr wohl. Und es ist auch schön, beides zu kennen. Also wenn wir zum Beispiel auch in L.A. sind, dann vermissen wir auch Deutschland. Hätte ich früher nie gedacht, bevor ich weggezogen bin, dass ich Deutschland vermissen würde. Aber es ist so. Ich finde es ein super, super Land und München ist auch eine tolle Stadt und Freiburg und so. Das ist traumhaft, ja. Also ich freue mich dann immer zu kommen. Und andersrum ist es auch so, dass ich mich jetzt auch freue, auch wieder nach L.A. zu fliegen und da unsere Leute zu sehen und da an den Strand zu gehen und so ist auch toll. Also wir sind da in einer sehr privilegierten und glücklichen Situation, dass wir so ein bisschen in beiden Welten zu Hause sind.
Christian Ditter, Ihnen viel Spaß beim Leben in zwei Welten und alles Gute für die zweite Staffel. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.
Die Redaktion hatte Elinor Krogmann, in der Technik Simon Geiger und Yushi Sun. Und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ich habe hier im Studio in Baden-Baden gesessen. Unser Gast war in München mit einer Internetverbindung zugeschaltet. Wenn es manchmal so ein bisschen geknistert hat, dann lag das daran.